Outside is Free, der Podcast über kleine und große Abenteuer.
Herzlich willkommen zu Outside is Free, unserem Adventure-Podcast. Heute mit Ulrich Barthol-Möß. Ulrich ist einer der erfolgreichsten Ultra-Distance-Racer der vergangenen Jahre. Ihr werdet euch erinnern, wir haben das Thema schon ein paar Mal gehabt im Podcast, unter anderem mit Bengt Stiller und Juliane Buhring. Ulrich kommt von der Straße, hat dort auch Ultra-Distance-Rennen absolviert. Neuerdings ist er jedoch auch auf Schotter unterwegs. Er fährt Gravel-Rennen. Er ist nämlich vor ein paar Wochen Badlands gefahren. Das ist ein langes Gravel-Rennen in Spanien und dort prompt bei seinem Debüt auf Platz 2 gefahren. Wirklich eine beachtliche Leistung. Wie ihm das gelungen ist, das wird er heute uns erzählen. Uns, das ist in dem Fall zum einen Gerald, mein Co-Host, und zum anderen mein Kollege von der BVA Bike Media, Marco Hinzer, der auch bei Badlands mitgefahren ist und später auch davon ein bisschen berichten wird. So, jetzt übergebe ich aber erstmal an den Gerald für die Shortcuts.
Ja, hallo zusammen aus Köln, sage ich mal. Ich habe heute wieder die Ehre, die Shortcuts-Fragen stellen zu dürfen. Hallo Ulrich, ich würde dann direkt mal einsteigen mit deinem schlimmsten Hungerast.
Der schlimmste Hungerast tatsächlich im letzten Rennen während Badlands. Goraffe, Wüste, 60, 70 Kilometer ohne irgendeine Verpflegungsmöglichkeit. Und das tatsächlich sehr, sehr stark unterschätzt, wie viel man Essen clevererweise mitnimmt oder eben auch nicht mitnimmt. Und da in ein tiefes Loch gefahren.
Okay. Dein schönstes kleines Abenteuer?
Das schönste kleine Abenteuer im Jahr 2019 auf der Transiberika. Der Morgen auf dem Berg Javalambre im Nordosten Spaniens und der Abend, die Nacht am Mittelmeer, ganz im Süden von Spanien, 500 Kilometer dazwischen, wahnsinnig schön, am Morgen auf dem Berg, am Abend am Meer, nur möglich auf dem Rad.
Das wäre für viele Menschen ja schon eher ein größeres Abenteuer. Was würdest du denn als dein größtes Abenteuer definieren?
Zusammengezogen wahrscheinlich tatsächlich die letzten Jahre alles das, was ich auf den Ultradistanzrennen erleben konnte, erleben durfte. Schwer zu sagen oder da eines herauszugreifen und zu sagen, das ist das Größte. Ich glaube, das ist einfach eine Aneinanderreihung an sehr, sehr schönen Erinnerungen und Erlebnissen.
Hast du einen ultimativen Verpflegungstipp für unsere Zuhörer in Bezug auf Ultradistanzrennen?
Snickers. Viele Snickers.
Okay. Dein Lieblingsrennen? Also ist das noch im Bereich der Straßen-Ultradistanzrennen oder geht das jetzt schon in Richtung Gravel?
Ich habe ehrlicherweise kein Lieblingsrennen. Ich habe einige jetzt schon zweimal gefahren, aber auch immer wieder andere Strecken. Von daher, es hat irgendwo jede Veranstaltung, jedes Event seinen ganz eigenen Charakter, seinen ganz eigenen Reiz und seine eigenen Besonderheiten. Von daher nicht realistisch, da eins rauszupicken und zu sagen, das ist das Beste.
Okay. Noch einen großen Traum für die nächsten Jahre, muss nicht mal sportlich bezogen sein.
Oh, viele Träume, viele Kilometer auf dem Rad, viele neue Gegenden, Regionen kennenzulernen. Ich bin gerade in der Planung für das nächste Jahr schon am Sammeln einer großen Liste an neuen Ideen, wo es mich überall noch hin verschlagen kann. Und das ist so ein bisschen, was mich antreibt, neue Ecken kennenzulernen, neue Länder, neue Kontinente und das alles auf dem Rad. Und dafür gesundheitlich und so weiter in der Lage zu sein. Das ist irgendwo so das, was mich antreibt, was in den Träumen immer irgendwo mit dabei ist.
Der Der Podcast wird unterstützt von Bergzeit und Outdoor Active. Bergzeit ist ein Online-Shop, der euch hochwertige Bekleidung und Ausrüstung für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten liefert. Sei es Sportklettern, Outdoor-Trekking, Freeriden oder Skitouren. Darunter ist aber auch Bekleidung und Zubehör für Fahrradfahrer. Bergzeit hat neben dem Online-Shop auch 2 Filialen in Holzkirchen und Gmund. Außerdem bietet Bergzeit erlebnisgeführte Touren und Kurse für zahlreiche Bergsportarten. Außerdem wird euch der Podcast präsentiert von Outdoor Active. Outdoor Active ist die weltweit führende Plattform für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken und Skifahren. Ulrich, lass uns über deine Herkunft im Bereich Ultradistanzrennen sprechen. Auf deiner Webseite sprichst du wörtlich vom ersten Leben und offenbar hat jetzt dein zweites Leben angefangen. Wie sah denn dein erstes Leben aus? Du warst IT-Executive. Wie sah dein Alltag da aus und wie sah auch der Sport aus, den du da betrieben hast?
Gut, ich bin jahrelang in Führungspositionen als Angestellter in diversen Unternehmen, Startups, Agenturen, Konzernen unterwegs gewesen. Und mein Alltag war da geprägt von sehr, sehr viel Arbeit. Ich hatte viel Verantwortung, damit irgendwo sehr, sehr lange Tage und habe einfach sehr, sehr viel Zeit im Büro verbracht. Habe ehrlicherweise 10, 15 Jahre auch so gut wie gar keinen Sport gemacht und habe dann irgendwann 2013, 2014 hat es bei mir irgendwo mal Klick gemacht. Ich glaube, das hatte gar nicht so einen spektakulären Auslöser, aber ich habe damals den Job gewechselt, habe eine neue Herausforderung angetreten und damit ging das so ein bisschen einher, dass ich ein paar Sachen in meinem Leben umgekrempelt habe und dann auch irgendwo by accident, glaube ich, so ein bisschen zum Rennradfahren gekommen bin, habe mir in München ein Rennrad ausgeliehen in einem Laden, habe das ins Auto geschmissen, bin zum Gardasee gefahren. Bin da irgendwie ein bisschen am Gardasee umeinander gefahren, habe mir am zweiten oder dritten Tag gedacht, 150 Kilometer, 160 Kilometer einmal rum, probieren wir es halt mal aus und bin einmal um den Gardasee gefahren und dann war das eigentlich irgendwie so ein bisschen das Kapitel eröffnet und ich sage immer, danach wurde es nur noch schlimmer und nur noch länger, ja.
2014 dann der erste Run Fondo, wie bist du dazu gekommen und was hat dich da fasziniert?
Ich bin ab da im Prinzip sehr, sehr viel Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Gran Fondos gefahren. Wie ich dazu gekommen bin, weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr so genau, aber irgendwo hat mich so ein bisschen die Competition gereizt, auch so ein bisschen einfach ein Ziel zu haben, also nicht nur in Anführungszeichen einfach Radfahren, sondern das Ganze irgendwo auch für was tun, sich auf was vorbereiten, Ziele zu haben, dann da in der einen oder anderen Form einfach auch Erfolgserlebnisse oder halt das Ganze so ein bisschen messbar zu kriegen und zu sagen, was erreiche ich damit eigentlich? Und so bin ich, glaube ich, zu den Radmarathons, zu den Gran Fondos gekommen. Da dann auch von Mal zu Mal oder von Saison zu Saison so ein bisschen die Leistungssteigerung zu verfolgen und irgendwo Verbesserungen zu sehen. Das war, was mich damals ein Stück weit angetrieben hat.
Interessant. Dann wurden die Rennen auf jeden Fall immer länger und härter. 2019 im Juni das erste Unsupported Ultra Race Trans-Pyrenees, 950 Kilometer, 24.000 Höhenmeter. Direkt gewonnen. Im Anschluss daran die Transiberica, 3600 Kilometer, 43.000 Höhenmeter gewonnen. Und im gleichen Jahr 2019 noch das Tour Volcano Sprintrennen auch gewonnen. Hast du damit gerechnet, dass du in dieser für dich ja noch jungen Disziplin dann direkt so dominierst?
Nein, gar nicht. Ich bin zu dem ersten Ultrarennen zur Transpyrenees auch ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin die Jahre zuvor die Tour du Mont Blanc gefahren, 330 Kilometer, 8800 Höhenmeter, ein Eintagesrennen, sehr, sehr langes. Rund ums Mont Blanc-Massiv, habe da auch immer kontinuierlich meine Leistung gesteigert, war 2018 war ich da Gesamtvierter und das wollte ich eigentlich 2019 wieder fahren, habe damals den Sommer in Spanien verbracht und irgendwo mit dem Blick auf die Karte schlichtweg festgestellt, 1200 Kilometer irgendwo bis da hoch zum Mont Blanc zu fahren für ein Wochenende, das steht irgendwo nicht dafür, gerade weil wir auch im Süden von Spanien gerade unterwegs waren. Das hat einfach nicht reingepasst und dann so ein bisschen geschaut, was kann man eigentlich in Spanien machen und irgendwo auf die Transpyrenees gestoßen und mir gedacht, naja, 950 Kilometer, das ist jetzt irgendwie ein Tacken mehr als 330, aber irgendwie klingt das lustig. Probieren wir es halt mal aus und bin dort an den Start gegangen. Man könnte sagen, komplett unvorbereitet. Ja, ich habe irgendwo eine große Satteltasche dabei gehabt mit ich weiß nicht was alles drin. 14 Liter prall gefüllt. Ich kann echt nicht mehr rekonstruieren, was ich damals alles mitgenommen habe. Aber es war vermutlich irgendwie komplett totaler Quatsch. Und bin da auch reingestartet, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, was mich erwartet. Also habe mich vorher auch nicht groß belesen oder auch die Zeit schlichtweg einfach nicht gehabt oder mir nicht genommen und wusste auch nicht, wie bereitet man sich darauf vor, irgendwie trainingstechnisch, weiß ich nicht, mental oder sonst was. Sondern habe das einfach in Angriff genommen und mir gedacht, Mai, am Ende des Tages ist es irgendwo eine große Radtour mit vielleicht einer Pause dazwischen und dann halt noch eine große Radtour hinterher und irgendwie wird man schon ankommen. Und da so ein bisschen locker reingestartet und das war dann definitiv sehr, sehr überraschend, wie gut das irgendwo Richtung Ziel ausgegangen ist, ja.
Sprechen wir ein bisschen über den Reiz oder deine persönliche Motivation, was die Ultradistanzen angeht. Ich sag mal, das klingt für einen Außenstehenden ja jetzt nicht wirklich nach Spaß, gerade wenn man sich irgendwie die Zahlen da vor Augen führt. 43.000 Höhenmeter, 3.600 Kilometern. Warum das Ganze?
Ja, der Reiz ist so ein bisschen für mich persönlich einfach draußen zu sein, einfach die Natur, neue Regionen zu erleben, das Ganze irgendwo auf dem Rad möglich zu machen und diese langen Strecken eben so komplett aus eigener Kraft und ohne irgendwelche Unterstützung zurückzulegen. Seine eigenen Grenzen zu suchen, zu finden, ein Stück weit auszudehnen und mit den ganzen Situationen, die einem da unterwegs begegnen, halt schlichtweg klarzukommen, die zu meistern und ja, du hast vollkommen recht, auf einen Außenstehenden mag das nicht als Spaß wirken und mit Sicherheit gibt es auch Situationen, wo man selbst unterwegs ist und wo das auf einen selbst überhaupt nicht als Spaß wirkt. Aber gerade diese Situationen sind es erfahrungsgemäß, die einen danach umso stolzer machen, dass man sie irgendwo gemeistert hat. Und das ist eigentlich für mich so der ganz große Antrieb, die ganz große Motivation zu sehen, immer wieder aufs Neue, mit was kommt man zurecht, was kann man meistern, was kann man schaffen, wenn man es eben wirklich will. Und das ist einfach so das Faszinosum für mich an dem ganzen Ultradistanz, an der ganzen Ultradistanz-Thematik zu sehen, wozu Körper und Geist in der Lage sind.
Ja, Thema Grenzerfahrung hatten wir schon mit einigen anderen Gästen hier bei uns im Podcast, dass ja das irgendwo diese Schlüsselmomente sind, die einem nachher auch dieses Erfolgserlebnis und diesen Bezug vielleicht auch zur Natur und zu dem, was man da tut, eigentlich ja erst bieten. Ja, gut, trotzdem steckst du dir irgendwie eine Rückennummer dran und nimmst an Rennen teil. Das ist ja, ich sag mal, du könntest ja jetzt auch irgendwie alleine durch die Gegend fahren. Steht da die Challenge für dich im Vordergrund oder immer noch das Outdoor-Erlebnis, die Grenzerfahrung gegen sich selber?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Challenge noch mal spannender wird, wenn man sie mit anderen erlebt, mit anderen teilt, schlichtweg, weil es, glaube ich, hilfreich ist oder mindestens mir hilft, noch mehr an meine Grenzen und darüber hinaus zu gehen, weil ich einfach für mich erlebe, wenn ich allein unterwegs bin, wenn ich jetzt eine Transpyrenees als Bikepacking-Trip fahren würde, dann würde ich vermutlich auch irgendwo, weiß ich nicht, an jeder dritten Bar, an jedem dritten Restaurant irgendwie anhalten, mich eine halbe Stunde hinsetzen, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und irgendwie die Zeit genießen. Und das ist aber irgendwo genau das, was so ein bisschen einen Teil der Challenge einfach rausnimmt und was man deutlich besser erleben kann, wenn man in so einer Competition unterwegs ist, wenn man genau weiß, man jagt irgendwie den vor sich oder man wird gejagt von dem hinter einem. Das bringt nochmal so einen ganz eigenen Charakter rein und macht das Ganze nochmal irgendwo ein Stück weit spannender, da eben auch über sich hinauszuwachsen und zu sagen, ja, es wäre total nett, sich jetzt irgendwie hinzusetzen und irgendwie auszuruhen, aber nein, ich tue es nicht, ich fahre weiter und ich überwinde sozusagen diesen Wunsch irgendwo nach Pause machen oder Ähnlichem.
Es gibt bei den Kollegen der Rennrad eine Reportage über dich, also mehrere sogar, aber über die Transpyrenees auch. Und dann schreibt der Autor, um 0.46 Uhr überquert er die Ziellinie nach 50 Stunden, 51 Minuten und 43 Sekunden. Ein magischer Moment, Fragezeichen, dann Zitat von dir, nein, eher ein Moment des Schmerzes, sagt Bartol Möß. Er zittert und kann nicht aufhören. Es hat mich an so ein Buch erinnert, was bei Rafa erschienen ist. Das heißt, glaube ich, Kings of Pain. Ne? Da sind Porträts von Radsportlern drin. Der Schmerz, ne?
Das hat schon auch was Masochistisches, oder?
Ja, definitiv. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie drauf stehe oder drauf hinarbeite, irgendwie ein Maximum an Schmerz irgendwie da mitzunehmen und einzusammeln. Das kommt, glaube ich, ganz von alleine. Das kommt mit widrigen Bedingungen bei der Transpyrenees damals. Inhalt der Reportage waren die letzten, I don't know, 50, 100 Kilometer durchs Baskenland unwahrscheinlich anstrengend mit irgendwie Anstiegen von 20-25% mit Rampen nochmal, die ich so nicht erwartet habe, weil ich einfach schon komplett fertig war. Es hat dann noch gewittert, es ist kalt geworden, ich bin klatschnass gewesen, der Akku von der Lampe war irgendwann alle und so weiter und so fort. Und die letzten Kilometer da bis ins Ziel zu schleppen, das war einfach eine wahnsinnige Qual und das spiegelt, glaube ich, die Reportage da auch wieder, aber auch das irgendwo retrospektiv betrachtet, wird nach einer Weile irgendwo zu einer der schönsten Erinnerungen, das halt irgendwo geschafft zu haben. Und ich glaube, der Schmerz, den man in diesem Moment empfindet, der macht das Ganze irgendwo noch ein Stück reizvoller, klingt komisch, ist aber so.
Okay, lass uns dann mal ein bisschen detaillierter nochmal über diese Rennen sprechen. Fangen wir mal mit der Vorbereitung an. Das las ich in diesen Reportagen, die bei dich erschienen sind, dass du zum Beispiel keinen Trainer hast, was mich gewundert hat, wenn jemand auch so erfolgreich ist, dass du eben als Autodidakt dir das alles selbst beigebracht hast. Ist es immer noch so heutzutage?
Das ist tatsächlich immer noch so. Ich trainiere immer noch solo für mich alleine und so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe.
Okay. Wie bereitest du dich konkret auf so ein Rennen vor? Was sind da die einzelnen Schritte?
Man kann de facto nicht von einer Vorbereitung auf ein einzelnes Rennen sprechen, sondern ich spreche an der Stelle viel lieber von einer Vorbereitung auf ein ganzes Jahr. Genauso wie die Rennen sehr, sehr lang sind, ist auch die Vorbereitung sehr, sehr langwierig. Das heißt, typischerweise nehme ich irgendwo im November so ein Stück weit raus. Oktober geht meine Saison zu Ende und dann geht es irgendwo im Dezember eigentlich schon wieder rein ins strukturierte Training. Und das ist dann über den Winter hinweg erstmal sehr, sehr unspaßig, in Anführungszeichen, findet viel Indoor auf dem Ergometer statt. Und wird dann eigentlich irgendwo im Frühjahr erst wieder ein bisschen spannender, wenn es irgendwo raus auf die Straße geht, wenn das Wetter irgendwie halbwegs passt, längere Touren kommen. Und de facto läuft die Vorbereitung rein trainingstechnisch aber allein ein halbes Jahr, also irgendwie Dezember bis Mai, ist eigentlich nur Vorbereitung, sehr, sehr viel Disziplin gefragt. Und ab Mai geht es ja dann so langsam mal Juni rein in die Saison, wo dann auch die längeren Rennen stattfinden und wo dann sozusagen das Training ein Stück weit durch die Events oder durch die längeren Distanzen abgelöst wird und die längeren Distanzen dann sozusagen das Training ersetzen und das Training sind. Das heißt, wenn ich irgendwie zwei Wochen nacheinander irgendwie erst Transsibirica und dann Badlands fahre, dann braucht es dazwischen irgendwie kein großes Training mehr, sondern dann nimmt man da einfach, nimmt der Körper irgendwo genug Reiz mit, um den dann irgendwo zwei Wochen weiter zu schleifen. Das ist am Ende nur den Körper in Bewegung halten und irgendwie die Beine daran erinnern, dass dieses Radfahren immer noch Teil der Geschichte ist.
Okay. Wie sieht es beim Thema Ernährung aus? Hast du da einen strikten Ernährungsplan?
Ich habe verschiedene Sachen in den letzten Jahren ausprobiert. Bin vor 2 Jahren, habe ich mich vegan ernährt. Habe geschaut, welche Vorteile oder welchen Impact hat das tatsächlich auf die Vorbereitung, aufs Training. Habe das dann aber aus, wie soll ich sagen, Effizienzgründen oder Aufwandsgründen so nicht weitergeführt und würde heute sagen, ich ernähre mich über weite Strecken vegetarisch, ab und an mal irgendwo ein sehr gutes Stückchen Fleisch, aber das eher irgendwie so 2-mal im Monat oder was, also irgendwo 80% vegetarisch, und damit fahre ich für mich persönlich einfach vom Aufwand und von der Machbarkeit im Alltag einfach sehr, sehr gut, und das passt irgendwo gut zu mir und zu dem, was ich auch irgendwo an Leistungen brauche.
Mhm. Kommen wir zum Thema Equipment. Wir können jetzt nicht im Detail durchgehen, aber ich las, dass du roundabout 6,97 Kilo an Equipment dabei hast. Wie verteilst du das auf das Rad? Was nimmst du da für Taschen? Was sind da deine Learnings?
Ja, Equipment ist glaube ich, sehr, sehr individuell. Mein Credo ist so ein bisschen so leicht wie möglich, und das findet im Prinzip Anwendung auf alles, was ich irgendwie fahre oder mitnehme. Also sowohl das Fahrrad ist maximal leicht aufgebaut mit irgendwo knapp 6,8 Kilo, ohne jetzt Taschen. Die Taschen sind von Apidura aus der Racing-Serie, auch die konzipiert, maximal leicht zu sein, und all das, was ich mitnehme, auch so dran ausgerichtet, dass es wirklich irgendwo minimalistisch ist, gerade so reicht, und eher mal noch irgendwo auf ein Stück Komfort verzichten, als mehr Gewicht mitschleifen. Und das hat sich einfach über die Zeit entwickelt. Ich habe ja vorhin gesagt, bei meiner ersten Transpirenies habe ich irgendwie 14 Liter Gepäck in einer Satteltasche dabei gehabt. Das hat sich heute komplett gewandelt. Da ist irgendwie noch weniger als die Hälfte davon übrig, was ich heute irgendwo auf eine Transpyrenees mitnehme oder dieses Jahr mitgenommen habe. Und ich verteile das im Prinzip auf eine Tasche, die am Sattel, an der Sattelstütze befestigt ist, auf eine kleine Rahmentasche und noch ein bisschen Futter und Kleinzeug in der Oberrohrtasche. Und das ist es basically gewesen.
Gesamtgewicht zwischen 12 und 13 Kilo, passt das ungefähr?
Das ist sozusagen das volle Setup inklusive Flaschen ohne Wasser.
Okay. Gut, also da eben viele Learnings gehabt, viel minimalistischer unterwegs als früher bei deinen ersten Rennen offenbar. Die nächste Frage wäre, wie läuft eigentlich so ein Rennen ab? Fangen wir doch mal an mit den Typen, die da mitfahren. Was sind das für Leute, die du da kennenlernst? Was haben die für einen gemeinsamen Nenner?
Ja, der gemeinsame Nenner ist, glaube ich, die Lust auf Abenteuer und die Lust auf lange draußen zu sein, sich zurechtzufinden und irgendwo mit tollen und nicht so tollen Momenten zurechtzukommen. Ich glaube, das ist, was alles so miteinander eint, und dann hat man die volle Bandbreite, ja, dann hat man verrückte Kerle, die versuchen, das irgendwie so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Dann hat man unter den verrückten Kerlen auch nochmal irgendwo unterschiedliche Charaktere. Der Sofyan Tsihelyi ist dafür bekannt geworden, dass er irgendwie 2, 3, 4 Tage fahren kann, ohne zu schlafen. Also da gibt es dann auch nochmal Nuancen, wie man sozusagen versucht, das schnellstmöglich hinter sich zu bringen. Und dann gibt es, glaube ich, am anderen Ende auch Fahrerinnen und Fahrer, die das als einen ganz anderen Trip begreifen. Ich habe bei Badlands jemanden aus den Niederlanden kennengelernt. Der hatte 2 GoPros, eine ordentliche Kamera dabei, der hat ein Stativ dabei, hat das irgendwie alles an seinen Lenker geschnallt, war Fotograf und hat gesagt, er macht da super geniale Fotos und freut sich wahnsinnig. Und das zeigt für mich so ein bisschen die Bandbreite an Menschen und Charakteren und auch an Zielsetzungen, mit was jedes Individuum da unterwegs ist und was jeder irgendwie so vorhat. Und dazwischen ist, glaube ich, einfach alles zu finden und dass das eben in der Bandbreite auch in diesem Sport einfach Platz hat und da gut reinpasst, das finde ich einfach unheimlich charmant.
Wie ist es denn, wenn du dann unterwegs bist, wie kompetitiv ist das? Also gibt es da die Gelegenheit, auch dann während des Rennens sich mal auszutauschen, irgendwie indem man nebeneinander fährt, oder läuft es anders ab?
Ja, das ist auch von Rennen zu Rennen, von Situation zu Situation ein Stück weit unterschiedlich. Man hat ja grundsätzlich 2 Typen aktuell von Rennen. Das ist einmal Fixed Route, wo der Organisator die Route vorgibt, wo jeder die gleiche fährt und man damit die Wahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher hat, mit anderen Leuten unterwegs zu sein oder andere Leute unterwegs zu treffen. Die andere Option ist Free Route, wo man Checkpoints hat, die man selbst mit einer eigens geplanten Strecke verbindet, wo dann natürlich jeder irgendwo ein Stück weit eine andere Strecke vielleicht plant und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man auf andere Fahrer trifft. Da wird das irgendwie so ein bisschen gesteuert, aber grundsätzlich, wenn man unterwegs ist, dann ist es, glaube ich, meiner Erfahrung nach super stark abhängig von der Situation und den Personen. Klar freut man sich, wenn man irgendwie jemanden anders trifft, vielleicht auch jemanden trifft, den man kennt. Da auch schon viele Freunde gewonnen bei den Veranstaltungen. Und klar, da hält man dann irgendwo einen Schwatz, aber auch das ist irgendwo stark davon abhängig, wie es den handelnden Personen gerade geht. Wenn irgendwie einer gerade mächtig leidet, dann wird das Gespräch tendenziell eher kürzer. Wenn beide sich gerade irgendwie richtig der Situation freuen, dann fährt man vielleicht auch irgendwie 20 Minuten nebeneinander her und hält irgendwie einen Ratsch und tauscht sich aus, wie die letzten, 500 Kilometer waren und was man alles erlebt hat und gesehen hat. Und das ist dann immer ganz gut für den Kopf, ist eine schöne Abwechslung, aber sehr situationsabhängig.
Gerald, war das bei deinen Rennen früher auch so? Also ich meine, im Peloton unterhält man sich ja auch, gerade wenn es nicht ganz so schnell vorwärts geht, auch, aber ist das vergleichbar?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast natürlich auch Rennsituationen, wo es einfach mal möglich ist, entspannt nebeneinander zu fahren und einen kurzen Plausch zu halten. Klar, da gibt es dann den einen oder anderen Fahrer, mit dem unterhält man sich gerne. Also ich glaube, Jens Vogt war jemand, der hat seine Karriere nur beendet, weil es irgendwann dahin übergegangen ist, dass jeder nur noch in der Reihe fuhr und die Rennen stressiger wurden und man sich nicht mehr vernünftig unterhalten konnte.
Und jeder seine Geschichten auch schon kannte, oder?
Das mit Sicherheit auch. Gefragt und ungefragt. Also das war auf jeden Fall ein Typ, mit dem hat man sich immer gerne unterhalten. Und da gab es natürlich ja auch einigen Kollegen, mit denen man sich gerne ausgetauscht hat. Aber ja, immer rennsituationsbedingt.
Okay. Ulrich, ganz konkret, was ist, wenn jemand da mal irgendwie eine Panne hat? Ist das überhaupt denkbar, dass man dann anhält und demjenigen hilft? Oder ist man wirklich so stark auf sich fokussiert, dass man weiterfährt?
Naja, man schaut schon, oder ich persönlich schaue schon, was ist mit anderen Fahrern, die man irgendwo am Straßenrand findet. Und man muss dann so ein bisschen die Situation abwägen. Ist der jetzt irgendwie wirklich in einer krassen Notsituation und ist das irgendwie gefährlich oder hat der halt einen Platten und muss den halt jetzt flicken? Man hilft sich da jetzt irgendwie in den Normalsituationen grundsätzlich nicht. Wird es jetzt irgendwie wirklich hochgefährlich oder so, dann muss man da abwägen. Ich habe sowas zum Glück in der Form jetzt noch nicht erlebt. Man fährt irgendwie vorbei, fragt, ob alles okay ist, bekommt dann irgendwie ein kurzes Feedback oder hält auch mal kurz an, hält einen kurzen Schnack oder was auch immer und zieht dann in der Regel aber irgendwo weiter, weil ja auch das ganze Konzept darauf ausgerichtet ist, wirklich selbst zurechtzukommen und da legen auch die allermeisten einfach sehr, sehr viel Wert drauf oder können damit umgehen und deshalb macht es das gar nicht notwendig, da irgendwie groß zu helfen.
Okay. Kommen wir zu den Tugenden oder auch zu den Erfolgskriterien. Du hast ja jetzt wirklich auch schon einige Rennen gewonnen. Ich nehme an, den großen Motor haben viele, die da antreten. Ja, die sind alle sehr, die haben eine große Ausdauerfähigkeit. Was ist wirklich das Erfolgskriterium, um so ein Rennen nochmal abzuschießen?
Du hast vollkommen recht. Die Leistung sind sehr, sehr starke Sportler dabei. Es wird auch in der Spitze eine immer höhere Leistungsdichte, das haben wir jetzt bei Badlands gesehen, mit vielen Profis oder Ex-Profis. Den Unterschied macht meiner Einschätzung nach aber tatsächlich die Effizienz und der Wille. Man muss schlichtweg schauen und die Effizienz, die kommt, glaube ich, so ein bisschen mit der Erfahrung, mit dem Setup, was man alles dabei hat, was man alles braucht und so weiter. Das macht es einfach möglich, dass man weniger Stops, kürzere Stops einlegt als die Leute, die mit einem fahren. Und der Wille im Sinne von Fahren ist besser als nicht fahren, also es geht irgendwie immer weiter und man muss halt auch punktuell mal sehr mit sich selbst irgendwo kämpfen, zu sagen, ja, es wird jetzt auch nicht besser. Wenn ich anhalte, es gewittert und es schüttet schrecklich, ich weiß aber jetzt nicht, wie lange. Ich bin schon klatschnass, ob ich jetzt anhalte und das über mich ergehen lasse oder weiterfahre. Trocken wäre ich nicht. Wenn ich weiterfahre, dann bleibe ich wenigstens warm. Wenn ich anhalte, kühle ich vielleicht aus. Sind beides keine angenehmen Optionen. Aber am Ende ist Weiterfahren immer die bessere, zumindest wenn man es irgendwie schnell abschließen will. Und das sind, glaube ich, so ein bisschen die Punkte, die mit der Zeit und mit der Erfahrung kommen und was man auch von Rennen zu Rennen ganz einfach sieht. Man muss Distanzen, Höhenmeter, Anstrengungen auf Zeit, die muss man einschätzen können, die muss man handeln können und das hat man, glaube ich, auch so in der Diversität bei Badlands so ein bisschen gesehen, was dann eben den Unterschied ausmacht zwischen Leuten, die halt so Ultradistanzerfahrung mitbringen und eben jenen, die sie nicht mitbringen, da liegen halt einfach Welten dazwischen, selbst wenn man da irgendwo leistungstechnisch auf einem Niveau ist. Die Leistung alleine ist es nicht, was entscheidet.
Hm. Zu Badlands kommen wir gleich nochmal im Speziellen. Was sind denn die größten Fehler, die man bei diesen Ultradistanzrennen machen kann?
Uff.
Equipment hast du eben schon gesagt. Klar, da braucht man Erfahrung, bis man das richtige Setup gefunden hat. Wie sieht es beim Thema Ernährung aus?
Erfahrungsgemäß, man muss halt schauen, dass man sich konstant ernährt, dass man immer nachlegt, dass man immer isst, dass man immer trinkt. Auch wenn es irgendwie nachts kühler ist, man sollte da nicht nachlassen, auch wenn es irgendwann mal nicht mehr schmeckt oder man gar keinen Durst hat. Man muss halt immer und kontinuierlich hinterher schieben, dass der Motor einfach am Laufen bleibt. Ansonsten kommt man da in Löcher rein und punktuell wird es dann auch sehr, sehr schwer, da einfach wieder rauszukommen, wenn der Körper halt einmal in so einem richtigen Tief ist. Ich glaube tatsächlich, ernährungstechnisch ist so eines der ganz großen Themen, wo man wirklich Fehler machen kann. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die eigene Leistung, die eigene Kraft, die eigene Ausdauer zu überschätzen, irgendwo zu schnell, zu hart reinzustarten. Auch das kann sich sehr, sehr stark rächen. Also das sind, glaube ich, so die ein, zwei Punkte, die man selbst in der Hand hat, wo man Fehler machen kann, wo man einfach vorsichtig oder achtsam sein sollte. Alles andere, was schief gehen kann, hat man in der Regel irgendwo nicht in der Hand, sei es irgendwie gebrochenes Schaltwerk in den remotesten Ecken des Rennens oder was auch immer. Darauf bereitet man sich nicht vor oder da kann man allenfalls mal dran denken, was mache ich dann? Und man wird feststellen, alles, was ich mir gedacht habe, ist jetzt nicht anwendbar, weil leider bin ich irgendwie, es ist Sonntag und ich bin irgendwie 60 Kilometer vom nächsten Fahrradladen entfernt. Also damit muss man dann einfach umgehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Mix, der eben auch einfach Teil der Challenge ist.
Kurz nochmal zurück zum Thema Ernährung. Du hast gerade gesagt, da kann man viele Erfahrungen machen. Gleichwohl hast du mal gesagt, dass du eigentlich gar keine richtige Ernährungsstrategie hast bei deinen Rennen. Also ein Snickers nach dem anderen, heißt es übersetzt, oder?
Ich habe für mich persönlich das Glück, dass ich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Physiologie habe, die irgendwie alles, was reinkommt, auch entsprechend umsetzen und verstoffwechseln kann. Für mich persönlich, ich komme nicht mit der klassischen Powerbar oder whatever Sportnahrung klar. Das zerhaut mir schlichtweg den Magen oder ich habe irgendwo bei den klassischen Sporternährungsprodukten noch nichts gefunden, was irgendwo gut verträglich für mich ist. Ich ernähre mich einfach aus Effizienzgründen von allem, was ich irgendwo an Tankstellen und irgendwie sozusagen schnellen Stopps bekommen kann. Das ist halt irgendwie primär Snickers, das sind irgendwelche Schokoriegel, das ist Haribo in rauen Mengen und wenn es irgendwie einmal am Tag bei den ganz langen Rennen dann eine ordentliche in Anführungszeichen Mahlzeit sein soll, dann kommt die von irgendwelchen Fastfood Ketten und das ist mit Sicherheit, gewinnt man da irgendwie keinen Preis für gesunde Ernährung innerhalb irgendwie dieser Woche bei den langen Rennen. Aber ich habe das Glück, dass ich das gut verstoffwechselt bekomme und dass ich da mir wenig Gedanken drüber machen muss, was ich vertrage und was nicht. Und dass es einfach für den Output, den ich brauche, gut funktioniert. Und das ist ehrlicherweise auch so ein Stück weit das, was für mich zählt. Es muss halt schnell gehen, es muss irgendwie vom Energieoutput passen und dann ist es gerade irgendwie gut genug, auch wenn das irgendwie eine Form der Ernährung ist, die ich jetzt außerhalb von einem Rennen nicht anstrebe. Also keine Ahnung, wann ich im normalen Alltag das letzte Mal bei McDonald's war. Ich glaube, das ist ewig her.
Ja, aber offenbar eben mit Erfolg. Also auch wenn du da keine Strategie hast, der Erfolg gibt dir letztlich recht, dass zumindest dein Körper damit klarkommt. Was sicherlich auch immer sehr individuell ist, ist der Umgang mit Müdigkeit, wie viel man schläft und so. Ne? Du hast eben schon gesagt, es gibt eben Leute, die dann durchfahren, 3-4 Tage sogar durchfahren. Wie ist da deine Strategie oder was braucht dein Körper?
Auch das ist eines der Themen, was man ausloten kann, was man ausloten muss. Ich habe, glaube ich, das Maximum im vergangenen Jahr beim Three Peaks Bike Race von Wien nach Nizza ausgelotet. Da war ich knapp 4 Tage unterwegs, 3 Tage 23 Stunden und habe während der ganzen Zeit 2 Stunden und 45 Minuten geschlafen. Und das war irgendwo so, glaube ich, das Minimum, was für mich persönlich möglich ist, am Ende auch mit fiesen Halluzinationen und mit Sicherheit auch der ein oder anderen brenzlichen Situation. Aber das ist es irgendwo, glaube ich, für mich persönlich oder auch irgendwo mein Tipp an jeden, der da so unterwegs ist und versucht, Schlaf zu reduzieren. Man muss immer aufpassen, wie weit man geht und spätestens, wenn es zu Sekundenschlaf kommt oder wenn man irgendwie Anflüge von Halluzinationen hat, dann sollte man sehr, sehr konsequent sein und einfach eine Pause machen, mindestens einen kurzen Powernap. Das wirkt wirklich Wunder machen, weil am Ende des Tages, es ist nur Radfahren und mindestens ich bin nicht da draußen unterwegs, um irgendwie mein Leben und meine Gesundheit zu riskieren. Und deshalb muss man da auch für sich persönlich ganz klar so einen Punkt haben, wo man sagt, bis hierher und nicht viel weiter.
Kommen wir nochmal aufs Badlands dieses Jahr zurück. Es war für dich ja auch Neuland, von der Straße in den Staub zu wechseln. Vielleicht erzählst du nochmal kurz, was oder fasst das Rennen einfach mal zusammen. Was ist das? Was macht das aus? Und wie dieser Wechsel von der Straße zum Gravel für dich zustande kam?
Ja. Badlands ist mit 750 Kilometern, von denen sind, glaube ich, roundabout 80% wirklich Offroad gewesen und 16.000 Höhenmetern in Südspanien. Eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, einfach weil sie durch Gegenden in Spanien führt, die sehr, sehr abwechslungsreich sind, die sehr einmalig sind, die sehr remote sind, wesentlich abgeschiedener und abgelegener, als man sich das irgendwie vorstellen würde oder in Europa vermuten würde. Das heißt, da kommen dann schon mal irgendwo so 60, 70, 80, 90 Kilometer, wo man kein Haus, keinen Brunnen, kein gar nichts findet, sich gar nicht verpflegen kann, sondern irgendwie aus den Taschen und aus den Flaschen leben muss. Und das ist, glaube ich, in der Form ein sehr, sehr hochspannendes Event, was die Jungs von der Transiberica da geschaffen haben. Was es einfach wahnsinnig abenteuermäßig erscheinen und auch sozusagen erleben lässt.
Wo sind da die Unterschiede? Also ich meine, klar, beim Bike-Setup, beim Equipment, dass man da irgendwie ein anderes Setup wählt, ist klar, aber verfolgst du da einen ähnlichen Ansatz? Also sprich, so leicht wie möglich, so wenig wie möglich, oder ändert sich das beim Thema Gravel bei dir auch?
Ich bin de facto mit dem gleichen Ansatz reingestartet, also auch irgendwo so leicht wie möglich da an der Stelle unterwegs zu sein. Ich glaube, das ändert sich nicht groß. Aus der Erfahrung heraus kann man trotzdem irgendwo noch ein paar Punkte irgendwo reinpacken, die ich beim nächsten Mal definitiv anders machen würde. Was zum Beispiel irgendwie Wasserversorgung angeht, da noch irgendwie ein Camelback dabei zu haben. Aber auch das kann man ja in Anführungszeichen so leicht wie möglich wählen. Hauptsache, man hat's halt dabei. Und ich glaube, die großen Unterschiede zur Straße sind einfach die Belastung auf den Körper. Ich meine, auf der Straße fährst du auf einen Pass und dann fährst du wieder runter und du kannst dich in der Regel in der Abfahrt irgendwo gut erholen, ein bisschen recovern. Das ist im Gelände de facto nicht möglich, weil die Muskeln immer irgendwo auf Spannung, auf Anspannung sind. Du brauchst ein ganz anderes Level an Konzentration. Es macht sehr wohl einen Unterschied, ob du irgendwie 5 cm weiter rechts oder weiter links oder in der Mitte fährst, weil da kann halt irgendwo eine Rinne, ein Stein, I don't know what sein. Auf der Straße, wenn es irgendwie halbwegs sauber asphaltiert ist, 5 cm hier, 10 cm da, wenn kein Auto kommt, ist das ziemlich egal. Das sind, denke ich, so rein vom Fahrtechnischen, rein von der Belastung die großen Unterschiede. Und ganz klar, eine Straße ist dort, wo die Zivilisation ist. Heißt, du findest Geschäfte, du findest Tankstellen, du findest Ortschaften. Gravel und irgendwie solche Pfade sind bewusst nicht asphaltiert, weil da vermutlich irgendwie nicht so viele Leute unterwegs sind. Das heißt, es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass du irgendwie da jetzt in 5 Kilometern direkt ins nächste Dorf kommst und irgendwie die nächste Tankstelle irgendwo hast. Und das macht es eben verpflegungstechnisch oder einfach taktisch, wie gehe ich damit um, wie muss ich das Ganze irgendwie aufplanen, macht es da halt einfach komplett anders.
Aber ist das vielleicht auch gerade der Reiz, der solche Gravel-Rennen ausmacht, dass man eben remote unterwegs ist, dass man ja wenig Kontakt, ja, sag ich mal, zur Zivilisation hat?
Definitiv. Das ist auch eines der großen, einer der großen tollen Punkte, die ich für mich mitgenommen habe, dass man einfach an Orte kommt, zu denen aus gutem Grund keine Straße führt. Und man hat das irgendwo auf den Ultradistanzrennen schon, dass meiner Erfahrung nach sämtliche Organisatoren die Strecke oder die Checkpoints so legen, dass es kleine Straßen sind, dass es schöne Straßen sind, dass man an schöne Orte kommt, schöne Checkpoints kommt, dass man durch besondere Gegenden fährt. Damit versucht, glaube ich, jeder Organisator so ein bisschen den Reiz des Rennens auch zu spicken. Das ist toll und da sieht man viele schöne Ecken, aber eben zu all diesen Ecken führen Straßen. Das heißt, da sind Menschen und irgendwo, wo Menschen sind, wird es immer irgendwie ein bisschen weniger schön, aus welchen Gründen auch immer. Und so über die Gravelpfade und all das kommt man, glaube ich, nochmal in Ecken des Landes, in Ecken dieser Welt, wo nochmal deutlich, deutlich weniger Leute unterwegs sind und was nochmal seinen ganz zusätzlichen Reiz einfach ausmacht.
Wenn man sich anschaut, wer mit dir an der Startlinie diesmal stand, da waren ziemlich viele Profis dann dabei, ne? Da waren Triathlon-Olympiasieger dabei, da waren Ex-Profis dabei aus Deutschland, Paul Voss. Der Sieger, Mattia De Marchi, war auch ein Profi früher. Christian Meyer war dabei, ein Mountainbike-Europameister stand am Start. Machst du dir generell vorab überhaupt Gedanken, wer da mit dir an der Startlinie steht, oder ist es egal?
In den Rennen, die ich davor gemacht habe, ist es egal, weil ich persönlich weniger gegen andere fahre, sondern immer irgendwo gegen ein persönliches Ziel. Ich habe so ein bisschen die Macke, dass ich jedes Rennen irgendwie für mich durchdenke, für mich überlege, was ich vorhabe und dagegen irgendwie so ein Stück weit ankämpfe. Also zum Beispiel bei den Three Peaks Bike Race 2020 war es irgendwie die Fragestellung, kann ich das in unter 4 Tagen schaffen? Also kann ich, das waren 2000 Kilometer, kann ich 500 Kilometer in 4 Tagen aufeinander mit dem Höhenprofil quer über die Alpen, kann ich das schaffen? Und das sind so Ziele, die ich mir jeweils individuell für die Rennen stecke und mir irgendwie ausmale und ausdenke und gegen die ich anfahre, weil es für mich einfach einfacher ist, die zu managen, als irgendwie gegen andere Fahrer zu managen. Deshalb spielt das für mich in der Vorbereitung immer weniger eine Rolle. Es ist natürlich cool, wenn starke Fahrer irgendwo mit dabei sind, weil ich aus der Erfahrung weiß, das pusht dann nochmal irgendwo ein Stück weit krasser und macht das Ganze spannend. Ich meine, Competition ist immer irgendwie ein Teil davon und macht mir auch Spaß. Aber ehrlicherweise irgendwie immer so ein bisschen im Hintergrund. Bei Badlands war das, glaube ich, jetzt ziemlich einmalig dadurch, oder zumindest ziemlich einmalig bis zum heutigen Tag. Die ganze Bikepacking-Ultra-Cycling-Szene, die geht gerade wahnsinnig auf, entwickelt sich wahnsinnig schnell. Und ich denke, dadurch, dass der Lachlan Morton letztes Jahr Badlands gefahren ist und auch da in der Fabelzeit gefahren ist, hat das eine wahnsinnige Anziehungskraft entwickelt und einfach sehr, sehr stark auch dazu beigetragen, dass man dieses Jahr da am Start so viele starke Fahrer gesehen hat. Und wenn man da dann irgendwo auf die Startliste schaut und irgendwie sieht, wer alles kommt, ja, dann schlackern einem irgendwie ein bisschen die Ohren und dann macht es das Ganze irgendwo noch ein bisschen mehr unberechenbar. Und das war definitiv irgendwie so ein Teil dessen, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, was ich zu erwarten habe. Das war auch Teil der Spannung oder der Begeisterung auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages ist auch klar, wir werden halt alle irgendwo vor denselben Herausforderungen stehen und am Ende wird man sehen, wer halt am besten damit zurechtkommt.
Aber das ist wirklich interessant. Du bist Zweiter geworden insgesamt, overall. Und also du fährst durchaus ja auch auf Platzierung, nehme ich an, sonst hättest du nicht so viele Rennen inzwischen auch gewonnen. Und für dich ist trotzdem das nicht so entscheidend, wer da mit an der Startlinie steht. Und du konzentrierst dich auf dich selbst. Finde ich interessant. Gerald, bei dir in deiner Laufbahn als Sprinter hast du dir doch wahrscheinlich vorher genau angeguckt, wer da im Rennen mitsprintet, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt im professionellen Radsport dann immer irgendwie diesen bisschen ja, breit getretenen Satz. Ist egal, man muss sowieso als Erster über die Ziellinie fahren, wenn man gewinnen will. Aber klar schaut man sich vorher an, was für eine Konkurrenz da am Start steht. Und ich kann oder den Punkt zumindest gut nachvollziehen, dass man sagt, es wird, also wenn das Niveau höher ist, übt das auch einen größeren Reiz aus. Weil ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo ein Rennen gewinnt, wo die Konkurrenz nicht so stark war, dann stellt man seinen eigenen Erfolg wieder in Frage. Also für mich war das dann eher die Richtung, dass ich gesagt habe, ja, es ist gut, wenn große Fahrer am Start stehen, wenn die Konkurrenz stark ist, das pusht einen zusätzlich und irgendwo hat der, sofern es dann Erfolg ist, hat der auch mehr Gewicht, mehr Wert für einen selber.
Marco, ich hole dich jetzt mal ins Gespräch mit rein. Du bist ja quasi als klassischer Jedermann da angetreten, wahrscheinlich ohne Platzierungsfantasie, als du da angetreten bist. Hat dich das dann eher motiviert zu sehen, wer da mit dir gefahren ist oder eher abgeschreckt?
Für mich persönlich hat es keine große Bedeutung gehabt, weil mein Ziel natürlich ein ganz anderes war, nämlich zu finishen am Ende des Tages. Und deswegen, klar, wirft man da ein Auge drauf, wer da vorne an der Startlinie steht. Und es ist schön, dass dann ein Haufen Topfahrer da stehen. Und auch schön zu sehen, wie sie sich direkt die Karten gelegt haben am ersten Anstieg raus aus Granada. Da war dann auf jeden Fall Unterhaltung geboten für alle Beteiligten. Und genau, aber wie gesagt, am Ende habe ich auf mich geschaut, mein Rennen zu fahren und habe die schnellen Jungs da vorne machen lassen.
Also ich frage auch, weil das ja durchaus in dieser Szene, in dieser Gravel-Szene umstritten ist, dass da viele Profis dann teilweise am Start sind, weil dann die Jedermänner, die ja diese Szene auch groß gemacht haben, jeder Frau natürlich genauso, weil die von vornherein dann oft wissen, die haben eigentlich gar keine Chance. Jetzt in Ulrich natürlich mal ausgenommen, dich kann man ja irgendwie so im Feld zwischen den klassischen Jedermännern und den Profis wahrscheinlich inzwischen ansiedeln, aber so der Durchschnittstyp, die Durchschnittsfrau, die da mitfährt, die wissen genau, okay, auf Platzierung da zu fahren macht gar keinen Sinn, wenn die Ex-Profis da mitfahren. Ulrich, wie siehst du das? Ist das ein Argument, dem du dich anschließen kannst?
Da bin ich ehrlicherweise ein Stück weit geteilter Meinung, weil wir ganz klar sehen und ich glaube, Badlands hat das eindrucksvoll gezeigt, einen Background als Profi zu haben, ist kein Garant dafür, dass man das besonders gut und besonders schnell irgendwo hinter sich bringt. Es sind genügend Leute in den Top Ten gelandet, die jetzt keinen Profi-Background haben. Wir haben auch gesehen, dass Profis oder ehemalige Profis am ersten Tag massive Schwierigkeiten bekommen haben, dass einige auch einfach ausgestiegen sind, aussteigen mussten, weil es aus welchen Gründen auch immer nicht möglich war, weiterzufahren. Von daher glaube ich, das ist kein Argument für sich genommen, zu sagen, dass man da irgendjemandem irgendwas wegschnappt, sondern ich bin sehr der Überzeugung, egal welchen Background wir haben, wir stehen alle vor denselben Herausforderungen und die sind eben irgendwie 2 Tage andauernd oder noch länger andauernd und nicht einfach irgendwo mit einem Fingerschnipp zu lösen. Und wir haben diese Herausforderungen alle mit denselben Möglichkeiten und Mitteln zu meistern. Das heißt, wir haben nicht irgendwie, einen Physio dabei, einen Arzt dabei, jemanden, der uns irgendwie die Flaschen anreicht dabei, sondern wir müssen uns alle selber kümmern. Das heißt, gleiche Bedingungen für alle. Deshalb sehe ich da das Problem nicht so ganz, aber ja, ich teile schon die Diskussion oder verstehe da die Argumente, dass man sich, glaube ich, anschauen muss, wie sich die Szene und wie sich das ganze Thema in den nächsten Jahren entwickeln wird und wie das sozusagen an Relevanz gewinnt. Und ob es dann da irgendwann mal einen Split geben wird in irgendwie nochmal verschiedene Klassierungen oder I don't know what. Ich glaube, das muss die Zeit einfach zeigen. Und das wird man dann sehen. Dafür ist es jetzt definitiv zu früh. Und jetzt für den Moment, glaube ich, Background ist da zweitrangig und die Bedingungen sind für alle gleich.
Du hast eben ja Leckl Morton angesprochen von EF Education. Nippo heißen die, glaube ich, inzwischen. Gibt es ja einige Profis, die da an Gravelrennen teilnehmen. Gerard, hätte dich das eigentlich damals gereizt, so einen alternativen Rennkalender zu haben, dass du an solchen Rennen auch teilnimmst?
Ich glaube, rückblickend schon in der damaligen Zeit wahrscheinlich nicht, weil ich immer sehr stark auf den Straßensport oder Straßenradsport fokussiert war. Also ich habe auch keine Ausflüge irgendwie auf die Bahn unternommen, wie viele andere Profis. Also ich war wirklich sehr stark nur in dem Metier unterwegs. Jetzt rückblickend hätte ich gesagt, wenn das Ganze so ein bisschen ja, durchmischt wird, finde ich das super spannend. Ich finde die Gravel-Szene super spannend und würde mich auf jeden Fall auch reizen. Also ich glaube, mich werdet ihr nicht beim Badlands 2022 am Start sehen und ich wäre wahrscheinlich auch nicht bei den Finishern dabei, wenn ich mich an den Start stellen würde. Also vielleicht kurz dazu, dass ich ja das auch so ein bisschen mit geteilter Meinung sehe, wie warum tun Profis sich das nach der Karriere noch an, wenn man diese Belastungen eigentlich schon jahrelang auf höchstem Niveau durchgemacht hat. Kann es aber auch gut nachvollziehen, dass man dann da offen dran geht und sagt, es ist ein Jedermann-Rennen und somit auch für jedermann offen.
Ja. Marco und Ulrich, wie läuft denn also jetzt gerade Badlands, wie läuft so ein Rennen ab? Also wie teilt man sich so ein Rennen eigentlich ein? Wie genau ist der Plan eigentlich, wie man sich so ein Rennen einteilt? Marco, vielleicht fängst du mal an jetzt aus der Jedermann-Szene.
Naja, also man muss sich halt vorher mal die Strecke genau anschauen und sich überlegen, okay, wie kann ich das splitten für mich, in wie viele Etappen, was ist machbar, dabei natürlich ganz genau überlegen, was ist physiologisch machbar, sich dabei nicht überschätzen, lieber mal am Anfang ein bisschen defensiver planen und wenn sich dann bei diesen Abschnitten, die man sich überlegt hat, am Ende doch mehr sich ausgeht, das ist schön, kann man das mitnehmen, aber wie gesagt, ich fahre da am Anfang immer erstmal eine defensivere Strategie und schaue dann in der Belastung, was ich rausholen kann und versuche darüber dann auch ein Stück weit meine Grenzen auszuloten. Das macht dann auch ein Stück weit für mich den Reiz aus.
Wir hatten uns ja ein paar Tage vor dem Rennen durchaus auch darüber unterhalten. Du hast ja schon relativ konkret geplant. Du wusstest schon ungefähr, wie lang deine Etappen sein werden, ne?
Ja, das wusste ich. Ich muss dazu sagen, meine Vorbereitung ist alles andere als gut gelaufen. Also die 3 Wochen davor bin krank geworden, der Rücken hat Probleme gemacht. Also war da eigentlich mit eher großen Bedenken am Start gestanden, habe dann am Anfang natürlich defensiv geplant, weil ich wusste, es wird erstmal ein ziemlicher Schock für den Körper. Der Sprung ins kalte Wasser, kann man, glaube ich, sagen. So war es dann natürlich auch, wie erwartet. Am ersten Tag eben Schock für den Körper. Wusste aber ganz genau, schon auch von vorigen Erfahrungen, letztes Jahr beim Atlas Mountain Race zum Beispiel, dass der Körper dann relativ schnell in einen Modus wechselt, wo er die Belastung besser verträgt und bringen kann. Also da findet ein relativ schneller Switch tatsächlich statt. Und was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich am zweiten Tag die Leistung dann doch direkt voll abrufen konnte, die ich gebraucht habe, und dann auch knapp 24 Stunden unterwegs war und einiges wieder reingeholt habe, was ich am ersten Tag bewusst habe liegen lassen.
Ulrich, bei dir, wie sieht das aus, Planung und Realität? Konntest du bei dem Rennen das gut planen? Hast du dich an deinem Plan halten können?
Es ist in der Planung definitiv bei mir persönlich mehr Auseinandersetzen mit der Strecke gewesen, als ich das sonst bei einem Fixed-Route-Rennen tue. Allein schon, was ich irgendwie virtuell die Strecke abgefahren bin, um zu schauen, wo kriege ich irgendwie Nachschub, ja, Wasser, Ernährung und so weiter. Habe ich mir, glaube ich, 20 Möglichkeiten mit Kilometern und so weiter irgendwie notiert, dass ich einfach die Abschnitte kenne in der Wüste, wo es dann halt irgendwie auch lange wieder nichts gibt. Das war in der Vorbereitung so irgendwo der Moment oder das, was irgendwie ein bisschen Aufwand erzeugt hat, was aber auch gut investiert war. Und auch da habe ich mir gedacht, ja gut, fahr halt mal irgendwie nicht so übertrieben los, schau halt mal, wie du reinkommst, wie du mit dem Terrain klarkommst. Und die Realität ist dann am Ende des Tages eine komplett andere, wie es der Marco vorhin schon gesagt hat. Ich glaube, wir haben zum Start weg eine wahnsinnig krasse Show geliefert. Wir sind die ersten 50 Kilometer mit 2000 Höhenmetern. Wir sind die raufgeprügelt am Ende mit, einer 10er-Gruppe, mit allen Favoriten mit dabei. Und wir haben es uns richtig schwer gegeben und wir sind nach 140 Kilometern, nach 6,5 Stunden, sind wir in Gorafa angekommen, so dem letzten Ort vor dem Einstieg in die Wüste. Und die Transiberica-Crew war auch da und hat da gerade Mittag gemacht. Und die haben uns dann gesagt, ja Freunde, krass, wir haben nicht gedacht, dass das möglich ist. Ihr seid 40 Minuten vor Lachlan Morton hier und die Strecke war bis zu dem Punkt identisch mit dem, was Lachlan letztes Jahr gefahren ist, und sie waren der festen Überzeugung, dass Lachlan letztes Jahr krass schnell gefahren ist, und wir sind einfach irgendwie 40 Minuten schneller gewesen. Es war vollkommen verrückt. Ich selber habe in den ersten 5 Stunden eine Normalized Power von irgendwie über 4,3 Watt pro Kilo gehabt. Der Einstieg war definitiv eher auf dem Niveau, dass du sagst, ja, wir fahren hier irgendwie ein Eintagesrennen und in 6, 7, 8 Stunden ist das Ganze irgendwie rum. So haben wir es uns da wirklich gegeben, und das war dann irgendwo die Realität. Und damit muss man haushalten können, und wir haben danach dann auch gesehen, einige haben das gut verdaut. Ich habe da dazugehört, weil ich das irgendwie einschätzen konnte und auch aus vergangenen Events schon kannte, wie es ist, so hart anzufangen. Andere haben das weniger gut verdaut und danach dann richtig, richtig Schwierigkeiten bekommen. Aber das zeigt so ein bisschen, Idee, Plan, Realität weichen halt oft irgendwo der Improvisationskunst, die ein ganz, ganz großer Faktor bei diesen Rennen ist. Man muss halt irgendwo auf Situationen sehr, sehr gut, sehr, sehr spontan reagieren können, und es kommt meistens, oder es kommt eigentlich immer anders als gedacht.
Als du dann gesehen hast, dass du in dieser 10er-Gruppe mithalten kannst, viele Ex-Profis gerade schon gesagt, hat dich das gewundert oder hast du das auch erwartet?
Ja, die ersten 50 Kilometer oder dieser erste große Abschnitt, der ging zum Großteil bergauf. Da war mir schon klar, dass ich da gute Chancen haben werde, irgendwo auch mitzufahren, wo ich Respekt vor hatte und wo ich dann auch einfach ein Stück weit reißen lassen musste oder bewusst reißen lassen habe. Es sind in den Descents, in den Abfahrten. Ich hatte ein neues Rad, was ich 2 Tage vorher bekommen habe. Ich habe keine Erfahrung irgendwie abseits der Straße gehabt. Und mir fehlt da einfach so ein bisschen das Gefühl fürs Rad, das Handling, die Technik. Wenn man da irgendwie ein paar hundert Kilometer auf dem Gravel gefahren ist, dann ist das halt irgendwie nicht so ausgeprägt wie auf der Straße. Fehlt einem so ein bisschen das Vertrauen. Und mir war klar, dass ich irgendwo in den Abfahrten jetzt da mit Sicherheit nicht den Blumentopf gewinnen, aber definitiv verlieren kann. Und deshalb habe ich da einfach irgendwo ein Stück rausgenommen und da hat sich ganz klar gezeigt, die Jungs, die irgendwie regelmäßig im Gelände unterwegs sind, die krachen da halt irgendwie mit einem anderen Zahn runter, als ich das bin. Aber am Ende nivelliert sich das wieder irgendwo an einer anderen Stelle und das war so ein bisschen auch, was ich erwartet habe.
Ulrich, ich würde noch mal kurz nachfragen. Du hast gesagt, ihr seid mittags in Gorafe angekommen. Das bedeutet, ihr seid straight in die Mittagshitze auf den Wüstenloop, auf diesen 110 Kilometer Wüstenloop reingefahren. Wie hat sich das dann gestaltet? Beziehungsweise in dem Zusammenhang auch die Frage, wie bist du mit der Hitze zurechtgekommen, diese Extremen? Also mein Garmin hat teilweise bis zu 45 Grad angezeigt zu den Mittagsstunden und genau, also wie hast du es vertragen, wie bist du damit umgegangen, welche Strategien hast du für dich entwickelt?
Ja, wir sind 14:30 sind wir in Gorafe gewesen, also irgendwo als die Sonne am höchsten stand. Gorafe an dem Restaurant, in dem wir Pause gemacht haben, sagt mein Garmin irgendwie 39 Grad und danach ist es nur heißer geworden. Und ich habe ganz einfach rausgefunden, die Stretches zwischen den Ortschaften, die dann irgendwie eben 60 Kilometer bis zur nächsten Wasserstelle lang waren, die waren einfach für das, was ich an Flüssigkeit dabei hatte, waren die viel zu krass. Ich musste viel zu stark rationieren. Also ich bin irgendwie am ersten Tag an diesem Nachmittag irgendwie 2-mal komplett leer gelaufen, komplett dehydriert. Das hat auch einfach wahnsinnig viel Zeit gekostet, wo ich ansonsten irgendwie gerne von Effizienz spreche, habe ich tatsächlich irgendwie in der Gorafe-Wüste Momente erlebt, wo ich im Straßengraben unter so Felsvorsprüngen gesessen habe, weil es einfach der einzigste Schatten war und der Janosch oder der Sule an mir vorbeigefahren sind und irgendwie gefragt haben, alles okay? Und ich so, ja, ich sitze bloß hier rum und leide ein bisschen, alles cool. Und das ist eigentlich etwas, was ich ansonsten von mir überhaupt nicht kenne und was ich nie tue, irgendwie rumsitzen und leiden. Aber es war einfach, es war nicht anders darstellbar, es war furchtbar krass, irgendwie zu wissen, jetzt sind es irgendwie immer noch 20 Kilometer, das ist ja auch mit einer ganz anderen Geschwindigkeit, irgendwo auf dem Gravel unterwegs, deutlich langsamer, das heißt, auch der Wind kühlt deutlich weniger und Marco, wie du sagst, es gab halt irgendwo Ecken oder Momente, wo eben das Garmin 45, 46 Grad irgendwie angezeigt hat und du keinen Schatten hast und da richtig brütest. Es ist, glaube ich, nicht zu wenig gesagt, wenn ich irgendwie sage, ich habe mich gefühlt wie in der Hölle, ja.
Wobei es ja dann, man muss ja auch sagen, vom Körper eigentlich auch eine super schlaue Schutzreaktion ist, dann mal den Schatten zu suchen, weil es nützt einem ja auch nichts, wenn man dann weiterfährt, den Hitzestich kassiert und am Ende da liegt und aussteigen muss, dann lieber mal kurz rausnehmen und das Rennen weiterfahren können, oder?
Ja, definitiv. Und Das war retrospektiv betrachtet, war das auch alles richtig und gut so. Und wenn man danach schlauer ist, weiß man eben, der Rucksack mit irgendwie nochmal 2, 2,5 Litern Wasser, der sollte beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei sein und der wird nicht schaden. Das ist halt dann so irgendwie die Cleverness, die man danach hat, aber die einem währenddessen halt auch wenig hilft.
Würdest du das auch als größte Herausforderung bei dem Rennen bezeichnen? Also Mangel an Flüssigkeit, die Hitze oder was kam da noch dazu?
Die Hitze und die Resupply-Möglichkeiten waren für mich persönlich definitiv die größte Challenge. Auf der Straße bin ich es gewohnt, wenn es mir mal nicht so gut geht, irgendwie alle 2 Stunden an einer Tankstelle anzuhalten und irgendwie, weiß ich nicht, eine Cola, eine Fanta, ein Eis zu kaufen. Und das ist dann auch immer so ein bisschen Motivation zu sagen, komm, jetzt fährst irgendwie 2 Stunden gescheit und dann kommt da irgendwie eine Tankstelle und die nimmst du und dann belohnst du dich in Anführungszeichen. Das funktioniert halt irgendwie Offroad semi gut und ich hatte von der Verpflegung, von dem, was ich auch an Essen dabei hatte, habe ich mir die Taschen irgendwie vollgepackt mit genug Futter, was auf der Straße reicht für mehr als 24 Stunden, wo ich nach 24 Stunden in der Regel immer noch was übrig habe. Das war irgendwo auf der Strecke am ersten Abend, also irgendwie, keine Ahnung, nach 14 Stunden, 15 Stunden war das einfach alle. Und das ging in die Nacht rein, in den Abend rein. Das heißt, man kriegt auch irgendwie dann nichts mehr. Das war einfach auch komplette Fehleinschätzung und das hat das Ganze irgendwo dann nochmal härter, nochmal krasser gemacht, wenn man dann eben auch weiß, ich krieg halt jetzt nicht easygoing irgendwo unterwegs im nächsten Supermarkt was, sondern ich muss mich halt irgendwie durchschlagen bis zum nächsten Morgen und das wird kein Spaß und das macht es definitiv nochmal, bringt es einfach in eine andere Kategorie, als wenn man in der Zivilisation unterwegs ist.
Trotz der Widrigkeiten oder auch der Fehler, die du gerade beschrieben hast, bist du ja ziemlich weit, also fast ganz nach vorne eben gefahren. Hast du das während des Rennens verfolgt, wo du gerade liegst eigentlich?
Relativ wenig. Also am ersten Tag könnte man sagen, gar nicht. Da war ich komplett mit mir allein beschäftigt und da ist man dann einfach auch voll ausgelastet mit nonstop Leiden. Ja, da schaut man irgendwie wenig aufs Telefon. Das ist der eine Aspekt und der zweite Aspekt. Ich halte irgendwie für solche wirklich nachrangigen Geschichten halte ich nicht an, um zu schauen, was passiert jetzt irgendwie gerade auf der Karte, auf dem Live-Tracking, sondern auf der Straße mache ich das halt dann irgendwie in einem ruhigen Moment mal am Rad. Wenn ich irgendwie mal ein gerades Eck habe, wo ich irgendwie ein bisschen dahin rolle, dann schaue ich halt irgendwie mal auf dem Handy, wie sieht's gerade aus. Im Gelände ist das halt irgendwie schlichtweg nicht möglich. Also du fährst halt nicht auf Schotter und nimmst irgendwie eine Hand vom Lenker und spielst am Handy rum. Das kam halt irgendwie dazu. Und so habe ich es irgendwie an Tag 1 überhaupt nicht realisiert oder überhaupt nicht geschaut, was da irgendwie gerade stattfindet. Klar hat man irgendwie ein bisschen ein Gefühl dafür, wo man gerade irgendwie unterwegs ist. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich geschaut habe, 10 Minuten Loch zufahren zum nächsten, der vor einem ist oder irgendwas, sondern war halt irgendwie am Leben bleiben und dann irgendwo Richtung Tag 2, Richtung zweiter Abend, da wird es dann halt ein bisschen ruhiger, wo dann halt auch irgendwie so die Situation ein bisschen gesettelt ist, wo die Abstände größer sind, wo man sich dann halt mal orientieren kann und sagen kann, gut, der Nächste ist halt irgendwie eine Stunde voraus oder eine Stunde hinten, wo man dann halt irgendwie, keine Ahnung, beim Abendessen mal reinschaut, aber das ist für mich irgendwo nie ein treibender Faktor, weil man in der Regel irgendwie jetzt nicht seinen Fahrstil verändern und daran was ändern kann.
Okay, aber du hast ja dann trotzdem irgendwann gemerkt, ich bin auf Platz 2, kam dann trotzdem der Kick, okay, ich versuche jetzt doch noch den Sieg davon zu tragen?
Ja, es gab so einen Moment in der zweiten Nacht. Ich war konstant da oder hatte mich, glaube ich, gut festgefahren auf einem dritten Platz. Vor mir der Mattia weit voraus, dreieinhalb Stunden Vorsprung und ein bisschen, I don't know, halbe Stunde oder was, vor mir der Janosch Wintermantel. Der Janosch hat dann irgendwann Pause gemacht, habe den Janosch dann auch unterwegs irgendwo aufgegabelt gefunden und wir sind dann zusammengefahren und etliche Stunden haben dann auch irgendwie zusammen nochmal eine Pause gemacht und weiß ich nicht, morgens um 6, also irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Stunden vor der Zieleinfahrt, nochmal einen Powernap von irgendwie einer Viertelstunde eingelegt, weil wir irgendwie echt durch waren. Und das letzte Stück auch nochmal sau anspruchsvoll. Und das war eigentlich so ein sehr freundschaftliches Miteinanderfahren und da hat es für mich irgendwie überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ich wusste, wir sind irgendwie Zweiter und Dritter. Nach uns war irgendwie ein großes Loch. Nach vorne hin war irgendwie nicht mehr wirklich was zu holen. Der Mattia hat unterwegs irgendwie seinen Tracker verloren, das heißt, der ist unterwegs irgendwo stehen geblieben. Ich habe mir aber da, als wir dann sozusagen imaginär auf der Karte vorgerückt sind auf 1 und 2, habe ich mir schon gedacht, naja, das kann eigentlich nicht sein, weil ich habe den Mattia unterwegs irgendwie nirgendwo gesehen und habe dann dem Carlos der Organisation geschrieben und habe die Jungs gefragt, ist mit dem Mattia alles okay? Und geht es dem gut, weil es wäre extrem untypisch gewesen, dass der sich irgendwie hinlegt und 4 Stunden schläft. Da hätte schon irgendwas passieren müssen. Und die haben gesagt, nee, der hat seinen Tracker verloren und sendet jetzt seinen Track oder seine Position per WhatsApp und die werten nachher den GPS-Track von ihm aus. Und da war klar, da passiert nichts mehr irgendwie auf den letzten Kilometern und wir fahren das zum Ende. Und ich habe dann den Janosch irgendwo 20 Kilometer oder 10 Kilometer, 20 Kilometer vor dem Finish in einem Anstieg verloren. Er hat gesagt, er ist noch nie so müde in seinem Leben gewesen. Und wir sind halt irgendwie mit so kurzen Phrasen, die wir ausgetauscht haben, sind wir halt da irgendwie so umeinander gekurbelt und irgendwann habe ich mich umgedreht und dann war er weg. Und dann habe ich noch kurz angehalten und habe irgendwie 5 Minuten im Schatten gestanden und irgendwie auf ihn gewartet, weil ich dachte, ja, weiß ich nicht, vielleicht kommt er gleich. Da ist dann schon irgendwie das gemeinsam zu Ende zu bringen, irgendwie der Reiz größer gewesen, als jetzt zu sagen, yeah, jetzt habe ich ihn endlich abgeschüttelt. Und er ist aber nicht gekommen und Mai, dann hat man halt irgendwo den Punkt, wo man sagt, gut, für mich geht's jetzt weiter und ich habe es dann zu Ende gefahren. Und er kam dann, glaube ich, irgendwie eine Viertelstunde nach mir ins Ziel. Er hat gesagt, no way, ich muss mich einfach nochmal hinlegen. Es ging nicht mehr. Ich bin noch nie im Leben so müde gewesen. Und er hat sich halt irgendwie 15 Kilometer vorm Ziel einfach nochmal eine Pause gönnen müssen. Und das ist, glaube ich, auch so, wo man merkt, egal wie nahe man ist, man ist halt auch extrem nah am Limit und muss damit irgendwo haushalten. Und das ist dann irgendwo so ausgegangen, dass ich da tatsächlich als Zweiter reingekommen bin, 3 Stunden, 3,5 Stunden nach dem Mattia, der einfach ein wahnsinnig gutes Rennen gefahren ist.
2 Tage, 1 Stunde, 23 Minuten. Wie viel Zeit davon entfällt dann im Endeffekt wirklich auf Schlaf, Ruhephasen?
Also geschlafen habe ich in der ersten Nacht 20 Minuten, in der zweiten Nacht 15 Minuten. Also in Summe 35 Minuten. Wobei in der ersten Nacht das auch mehr so eine Kollektiventscheidung war. Wir haben uns irgendwie alle in Goa an dem Brunnen getroffen, haben da irgendwie Flaschen aufgefüllt, haben gegessen, haben getrunken, haben da irgendwie Pause gemacht. Und irgendwie meinten dann einige, ja, ich lege mich jetzt irgendwie eine Viertelstunde hin. Da habe ich mir gedacht, ja, I don't know, warum eigentlich nicht. Müde bist du nicht, aber irgendwie ein kurzer Nap wird auch nicht schaden. So habe ich mich da dann auch irgendwo kurz hingelegt und eine Viertelstunde geschlafen. Das ist de facto die halbe Stunde, die wirklich auf Powernaps entfällt. Und von den 2 Tagen eine Stunde sozusagen an Zeit, die irgendwie zwischen Start und Finish vergangen sind, kann man 9 Stunden abziehen. Also ich bin 40,5 Stunden gefahren und 9 Stunden gehen drauf, A, für Mikropausen, irgendwie am Brunnen, irgendwo im Schatten kurz sitzen und so weiter. Und man kann das aber jetzt irgendwie mit einer Straßensituation, wie ich dann nachher in der Analyse gesehen habe, nicht ganz vergleichen, weil wir halt Passagen drin hatten, irgendwie am Strand, die wir schieben mussten. Und mein Garmin zeichnet halt irgendwie Stopp auf, wenn ich, I don't know, langsamer als 4, 5 km/h bin und da halt irgendwie durch den Sand schiebe. Dann ist das eher als Stopp, als irgendwas anderes aufgezeichnet. Realistisch gesehen werden es aber trotzdem irgendwie, I don't know, 7, 8 Stunden sein, die ich wirklich gestanden habe. Aber das Interessante daran, dass, glaube ich, der längste Stopp, der war in Almeria, als ich irgendwie Abend gegessen und wirklich ein bisschen Pause gemacht habe. Der längste zusammenhängende Stopp, der waren 40 Minuten. Und alles andere sind halt wirklich so Micro-Stops, wo man hier mal 5 Minuten hält, da mal 10 Minuten steht. Und das stapelt sich dann einfach zu Stunden aufeinander.
Dann warst du im Ziel. Was waren deine Gefühle? Bis auf die Erleichterung hast du gedacht, okay, das war jetzt mal ein Ausflug in die Gravel-Szene, nie wieder, oder warst du angefixt?
Zweiteres. Also ich glaube, das ist jeder, der das schon mal gemacht hat, der wird das kennen. Wenn man im Ziel ankommt, ist das ein Rollercoaster. Einfach der Gefühle. Man steigt von dem Ding ab und ist gefühlt das Erste, was man sagt, nie wieder, lass mich mit Fahrrad fahren in Ruhe, geh weg. Dann setzt man sich irgendwie auf einen Stuhl, dann hat man irgendwie so Gedanken wie, krass, ein Stuhl, ich muss jetzt hier nicht aufstehen und gleich weiter, es ist einfach herrlich hier zu sitzen und ich sitze hier den ganzen Tag. Und dann sitzt man irgendwie 10 Minuten da und dann denkt man sich schon, die Strecke war eigentlich ziemlich cool. Ich sollte irgendwie die nochmal fahren als Bikepacking-Tour und mir in Ruhe anschauen und irgendwie ein bisschen mehr Wasser mitnehmen. Dann hat man irgendwie schon so Gedanken und dann dauert es irgendwie noch ein paar Stunden oder mal einen Tag, wo man sagt, ja, was kann man jetzt eigentlich als Nächstes machen? Und das ist ganz cool, wie sich das dann irgendwie so aufeinander aufstapelt und abwechselt. Aber definitiv, ich bin jetzt rückwirkend betrachtet nicht von der Straße ins Offroad konvertiert, das definitiv nicht, aber ich habe für mich erkannt, es hat beides einen wahnsinnigen Reiz. Ich werde mit Sicherheit in der nächsten Zeit deutlich mehr im Gravel oder auch mit dem Mountainbike unterwegs sein und werde aber der Straße auch weiterhin treu bleiben, weil ich einfach für mich so ein bisschen sehe, die Abwechslung macht, sondern es hat beides seinen eigenen Reiz und seinen eigenen Charme für mich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was man idealerweise im nächsten Jahr irgendwo an meiner Planung oder an dem, was ich vorhabe und machen will, auch sehen kann.
Was hast du denn konkret geplant für diese Saison noch oder schon für nächste Saison?
Diese Saison geht so ganz langsam zu Ende. Ich bin jetzt in 2 Wochen noch in Velden am Wördersee für ein 300 Kilometer Gravel-Event, das Jeroboam. Da werde ich noch fahren und werde Mitte Oktober, traditioneller Saisonabschluss, noch den Two Volcano Sprint in Italien fahren. Und dann klingt die Saison definitiv aus und nach der Saison ist vor der Saison, das heißt, dann geht es mental so ein bisschen rein in die Vorbereitung aufs nächste Jahr. Ich bin jetzt schon dabei, irgendwo eine lange Liste zusammen zu tackern an Sachen, die mich reizen würden und einfach ein paar Impulse und Ideen zu sammeln und zu schauen, was wäre eigentlich mal cool zu machen. Und da steht im Moment für mich so ein bisschen im Fokus, definitiv neue Sachen auszuprobieren.
Perfekt. Wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg auch für die nächste Saison. Wir werden dich sicherlich dann bei vielen Gravel-Rennen an der Startlinie sehen. Gehe ich jetzt mal von aus, nach dem Gespräch, das wir hatten. Alles Gute.
Dankeschön.
Ja, danke auch von meiner Seite an Ulrich für die interessanten Einblicke und das tolle Gespräch mit euch dreien. Hat mir viel Spaß gemacht.
Von meiner Seite auch, ja. Sehr faszinierend. Ja, viel Erfolg und Glück für die Zukunft.
Danke euch.